Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart von Outdoor und heute mögen wir uns mit einem wirklich interessanten, abenteuerlichen Thema beschäftigen, nämlich mit dem PCT, dem Pacific Crest Trail. Und dazu spreche ich mit Dominik Blank. Hallo Dominik.
Hallöchen. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass ich jetzt, du hast uns einfach angeschrieben als Redaktion, hast gesagt, Mensch, ich habe den PCT, den Pacific Crest Trail gemacht, als Thru-Hiker, da kommen wir nachher noch drauf, was das genau ist. Und weil das einfach so ein großer Trekking- und Wanderklassiker ist, haben wir gesagt, das ist ja klasse, da mögen wir uns sehr gerne mit dir drüber unterhalten. Ich gebe mal ein paar kleine Eckdaten für die Menschen, die nicht wissen, was der PCT genau ist. Das ist ein Weitwanderweg in den USA, 4.082 Kilometer lang. Der geht durch drei Bundesstaaten und wirklich von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada oder bis an die Grenze zu Kanada. Man läuft also durch drei Bundesstaaten und durch, ich denke mal, die wildesten Landschaften von Wüste bis Gebirge. Und ein Riesenabenteuer. Genau. Und deswegen frage ich mich auch gleich, Dominik, PCT klingt total spannend, aber warum ist es jetzt genau bei dir der Weg geworden? Was hat dich jetzt an diesem Monsterweg so gereizt?
Ja, es war wirklich schon die Landschaft selber, als ich nämlich dort war. Also ich bin, dadurch, dass ich Breakdancer auch bin, professioneller, war ich schon in Kalifornien mehrere Male für die Weltmeisterschaft Hip Hop International. Und dann hatte ich das besondere Glück, mit jemandem ein Wochenende in den Sierras zu verbringen. Und das ist ja einer der atemberaubendsten Teile auch vom PCT. Und da habe ich so ein bisschen die Landschaft gesehen und hab dann gedacht, da möchte ich mehr davon und bin daraufhin eigentlich erst auf diesen großen Weg gestoßen und habe mir gedacht, irgendwann möchte ich das mal starten. Das war, glaube ich, 2017, wo ich diese Idee hatte. Und dann hat es ja wirklich bis 24 noch gedauert, bis ich es dann wirklich umgesetzt habe. Aber seitdem hat es mich dann begleitet und dann war das klar, dass es der Pacific Crest Trail sein sollte, weil ich einfach schon so nach 4 Tagen in der Sierra so davon überzeugt war, dass das unglaublich sein wird.
Mhm. Ja, du hast ja auch tatsächlich 6 Monate dafür Zeit gelassen, warst vom 1.4. bis 28.9. unterwegs. Ich habe natürlich tapfer nachgeguckt, wie lange du da unterwegs warst. Ist ja eigentlich auch wirklich Wahnsinn, ne? 6 Monate wirklich unterwegs zu sein. Magst du das trotzdem mal kurz vorstellen, zum Beispiel, warst du allein da unterwegs oder mit einer Gruppe und hast du von vornherein jemanden gehabt, der gesagt hat, Mensch, super, das ist mein Abenteuer, da mag ich mit?
Ja, also ich, deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, weil ich wollte das Ganze mit einem alten Schulkollegen von der Schule machen. Und bis wir uns dann wirklich zusammen aufgerafft haben und dann gesagt haben, das machen wir jetzt, das wird unser Abenteuer, hat es ein bisschen gedauert. Das war der Philipp, mit dem habe ich Abitur auch gemacht. Wir kennen uns also wirklich seit der 5. Klasse. Und haben gesagt, wir wollen das Abenteuer zusammen starten. Also von daher war ich von Anfang an nicht alleine, sondern hatte da von Anfang an Philipp dabei, konnten uns also in der Planung sehr gut auch davor schon unterstützen gegenseitig. Jeder hat ein bisschen was davon übernommen und haben dann von Tag 1 bis zum Ende, bis auf ein paar Tage zwischendurch, waren wir die ganze Zeit zusammen auf dem Trail und haben das gemeinsam durchlaufen und dann natürlich eine große Trail-Family, die kommt auch immer wieder zustande, noch nebenher gefunden. Also wir haben mit unterschiedlichen Trail-Families sind wir gelaufen, waren immer zu zweit eigentlich mindestens unterwegs und waren bis zu 9 Leute und am Ende haben wir zu 4 dann beendet.
Ja, ich muss sagen, ich habe natürlich in deinen Insta-Account reingeguckt, der ist übrigens super unterhaltsam, also ich habe echt ein paar Mal grinsen müssen, da merkt man einfach, dass du auch Streetdancer bist und so ein bisschen choreografisch auch an Bilder und Filme rangehst und da waren ja auch immer wieder, sag ich mal, die gleichen Gesichter zu sehen. Ne? Ach, übrigens, liebe Hörende, wenn ihr da auch mal reingucken wollt, der Insta ist @schingemann. Ich stelle den auch natürlich auch in die Shownotes rein und es lohnt sich da total mal reinzugucken, weil ich finde, da kriegt man auch ganz gute Eindrücke vom Weg, weil es auch so eine Mischung ist aus lustigen Posen, aber auch ein bisschen Landschaft, bisschen Video. Also finde ich eine coole Mischung. Ja? Also muss ich sagen, Dominik, hat Spaß gemacht, da reinzugucken in deinen Insta-Account und lohnt sich reinzugucken, einfach um auch einen Eindruck vom Weg zu kriegen. Genau, jetzt aber nochmal zum Weg. Magst du den nochmal kurz darstellen? Weil ich habe das jetzt sehr kurz abgerissen, so von Grenze zu Grenze und man ist in der Wüste. Magst du da nochmal ein bisschen so geistiges Futter beigeben?
Ja, sehr gerne. Also für mich so die Vorbereitungszeit, das möchte man natürlich am meisten rausfinden. Was passiert eigentlich auf dem Weg? Wie lange werde ich brauchen? Was brauche ich dafür, um da hinzukommen? Und da habe ich von Anfang an mitbekommen, okay, 4 bis 6 Monate soll das Ganze dauern. Also das ist natürlich schon 2 Monate Unterschied. Da kommt es darauf an, wie schnell möchte man das Ganze laufen. Dann kommt es auch darauf an, wann dürfe ich denn loslaufen? Weil man braucht nämlich eine Permission, eine Erlaubnis, wo man sich anmelden muss dafür. Also kommt es auch darauf an, wann laufe ich da los. Und dann geht es am Anfang an der mexikanischen Grenze los, das heißt Wüste. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es da die ganze Zeit nur heiß ist. Ich habe jetzt im April gestartet, also relativ früh. Da waren die kaltesten Nächte auch mit dabei in der Wüste. Dann natürlich zum Ende der Wüste hin wurde es auch wärmer. Da muss man ganz viel mit dem Wasser aufpassen, also dass man da auch nicht dehydriert, dass man da genug Wasser zu sich nimmt, genug Wasserstellen hat. Das war so die erste Herausforderung, Wüste, mit 2 Berggipfelbesteigungen. In der Wüste selber. Also es ist nicht nur eine Wüste, wo man denkt, es wird heiß und gerade und lang, sondern es geht auch auf und ab und da geht es auch schon gleich richtig los. Und dadurch, wenn man jetzt wirklich im April startet, früher April, da wird es auch richtig kalt. Also ich hatte am 2. Tag Eisregen mit Philipp. Und wir sind im strömenden Regen an Lake Merino angekommen, im strömenden Regen und Mount Laguna, das war der erste Berg, den wir hoch sind, das kommt direkt danach, nach 40 Meilen auf dem Trail, da war Schneesturm, da waren Leute, mussten unterbrechen oder sind wieder zurück zu, da gibt's das Pine Café, ein ganz berühmtes, wo auf dem Trail liegt, da nebendran, und die haben sich da verbarrikadiert, weil da wirklich Eissturm war am Anfang. Also, das sind schon Herausforderungen dabei.
Andererseits, wenn man 6 Monate braucht, muss man wahrscheinlich im April halt losgehen, weil sonst kommt man gegen Ende Jahr wieder in winterliches Wetter. Ne? Also du hast es bis September geschafft. Ne?
Ja, und von der Wüste geht es dann eben weiter in die High Sierra. Das ist so das Atemberaubendste, warum auch viele immer überzeugt werden. Da gibt es ganz viele Pässe. Das geht bis 4000 Meter Höhe. Läuft man über Pässe rüber. Also auch die Höhenkrankheit spielt da eine große Rolle. Man muss wirklich da sehr auf seinen Körper achten. Aber landschaftlich Eisbergseen, wo wir drin waren, im Eiswasser, unglaubliche Pässe, die wir übergangen sind. Wir sind... dann die Pässe konnte man runterrutschen, immer so Glissaden, weil da einfach noch der Schnee lag, dass man runtergerutscht ist. Also es war ein richtiges Abenteuer da, mit auch gewissen Gefahren. Aber das war so der zweite Abschnitt, der einfach unglaublich war mit der High Sierra, immer noch Kalifornien. Und nach der High Sierra geht es dann nach Nordkalifornien. Das wird dann waldiger wieder, ein bisschen niedriger, aber hat auch die meisten Höhenmeter vom ganzen Trail zu überwinden in Nordkalifornien auf eine lange Distanz.
Der ganze Trail hat über 120.000 Höhenmeter. Das habe ich vorhin bei meiner Faktenaufzählung mal noch unterschlagen. Aber also man muss sich auch auf ganz schöne Auf- und Abstiege einfach einstellen. Ne?
Ganz genau. Das ist auf jeden Fall dabei. Es gibt ja noch den AT, den Appalachian Trail. Da ist das noch verrückter. Es geht auf jeden Fall auch mal auf und ab. Gerade in der Sierra, in Nordkalifornien geht's dann weiter. Da muss man dann ein bisschen schneller auch laufen durch den Wald, aber hat trotzdem die Höhenmeter. Das wird dann eine Herausforderung. Und da sind wir dann schon Nordkalifornien kommt dann irgendwann schon der Midpoint, also der halbe Weg nach Kanada. Und man ist immer noch in Kalifornien. Also da muss man mal überlegen, bei 4200 Kilometern ist man in Kalifornien immer noch irgendwo erst bei der Mitte und ist noch nicht mal über die erste Grenze gelaufen. War auch für sich sehr anstrengend auf seine Art und Weise Nordkalifornien. Und dann kommt Oregon, das ist der nächste Teil, das wird relativ flach, da machen dann die meisten auch wirklich Meilen, also dass man dann wirklich am Tag über 40 Kilometer läuft, also jeden Tag einen Marathon und ist es dann gewohnt, mit seinem Gepäck und allem zu laufen. Man hat eher die Vulkane außenrum in Oregon, wo man wirklich schön auf die Vulkane schaut. Man muss auch mal über Vulkanlandschaft laufen, also wo wirklich dann die Lava drüber gelaufen ist. Das ist nicht so angenehm, wenn man 40 Kilometer nur auf kleinen Lavasteinchen läuft. Hat auch die Herausforderungen. Und Oregon ist von der Planung her, muss man da Zeit machen, also schnell laufen, weil es eben flacher ist, um dann wieder Zeit gut zu machen, die man vielleicht in der Sierra auch für die Natur einfach geopfert hat und da länger sich Zeit gelassen hat bei den unglaublichen Landschaften, dass man da ein bisschen Gas gibt. Also hat auch wieder eine Herausforderung Oregon. Und zum Schluss kommt dann Washington, das ist der letzte Staat. Da wird es auch wieder bergiger, da wird es dann auch wieder kälter zum Ende hin. Also im September kann es da auch schon anfangen zu schneien. Und wenn man zu spät beendet, kann es sein, dass man im Schnee beendet oder gar nicht mehr beenden kann, weil es da wirklich, wenn es schneit, richtig schneit. Das war wunderschön, wie man gemerkt hat, der Sommer geht jetzt zu Ende. Die Washington-Farben, die sind wirklich da. Also dieses Rot von den Blaubeeren, man hat überall Blaubeeren und Huckleberries und alles. Landschaftlich wunderschön bergig, dann wird es immer nebelig, verändert sich in den Bergen, wieder die Sonne kommt raus, also unglaubliche Landschaftsbilder, die am Ende noch in Washington sind, bevor man dann in Kanada über die Grenze läuft. Wir sind reingelaufen nach Kanada und haben dann da, am nächsten Spot ist so ein Touristenplatz, wo man auch viel Skifahren kann. Da ist so ein ganz berühmter Platz, wo man dann erstmal essen kann, wenn man reinläuft. Und da haben wir dann unseren Trail offiziell beendet.
Ja. Und ihr habt das ja auch wirklich als Through-Hike gemacht. Das heißt, dass man den Weg an einem Stück geht. Es gibt ja auch etliche, die einfach immer sich ein Stück aussuchen und so 2-3 Wochen am Stück gehen. Ne? Aber bist du dann eher mit anderen Through-Hikern unterwegs gewesen oder war das gemischt? Also hat man dann quasi 2 Communities, die halt den Weg gehen oder ein Stück gehen und die anderen, die sagen, hey man, wir sind Through-Hiker, wir sind nochmal so eine eingeschworene Gemeinschaft?
Ja, das merkt man. Also das Thema Thru-Hike ist natürlich ganz, ganz groß, gerade in Amerika, weil es eben die 3 großen Trails gibt, die Triple Crowns. Wenn man auch alle 3 gelaufen ist, dann ist man Triple Crowner. Und da drüben ist das ein Lebensstil als Thru-Hiker. Also da geht es jetzt wirklich darum, dass man alle Sektionen von diesem Trail beläuft. Man kann das also in Tagestouren, es war ja auch immer so, wir sind so 4 bis 9 Tage waren wir immer auf dem Trail und dann war wieder eine Etappe fertig. Das kommt ein bisschen drauf an, wie das auch jetzt remote ist, wie weit man jetzt in der Natur draußen ist, wie schwierig das ist, wieder irgendwo reinzukommen. Je nachdem mussten wir länger draußen bleiben.
Bis 4 bis 9 Tagen kommt man wieder in eine größere Stadt, sozusagen die Zivilisation. Und das sind so auch die Häppchen, die man sich aussuchen kann, wenn man eben nicht das als Thru-Hiker machen will.
Ganz genau, so könnte man das auch starten. Man kann sich für die einzelnen Sections, kann man sich auch eine Permission holen. Also man muss immer abgeklärt werden, wenn man in die Natur reingeht, von der PCTA, das ist die Pacific Crest Trail Association. Und die kümmert sich darum, dass die wissen, welche Leute sind da drinnen, wie lange sind die da drinnen. Und deswegen benötigt man auch für die Sierra, für bestimmte Etappen braucht man eine Genehmigung, dass man da rauslaufen kann. Und da wird man auch geprüft, das sind welche wirklich unterwegs, gerade bei den Pässen, wo man auf die Wege reinkommt. Und dann muss man auch als Tageshiker oder als Sectionhiker, wenn man dann wirklich Etappen macht, muss man dann wirklich sich auch darum kümmern, dass man das abklärt. Darf ich da jetzt einfach so rein oder brauche ich da eine Erlaubnis für? Und wir führen
also, brauche ich grundsätzlich, wenn ich da in dem Bereich wandern gehe, wirklich, ich bin da als Tourist irgendwo in der Ecke und sage, Mensch, ich mache jetzt eine schöne Tageswanderung. Da brauche ich dann auch schon eine Permission, weil ich dann auf dem PCT ein Stück versehentlich vielleicht auch gehe?
Ja, nee, nicht unbedingt für jeden Bereich davon. Aber jetzt zum Beispiel für die High Sierra ist es wichtig oder auch in Washington. Es kommt wirklich ein bisschen darauf an, weil es ja auch nicht ungefährlich ist. Also in manche Bereiche kommt man ja auch nur rein, wenn man wirklich von der Natur weggeht. Also da kommt man auch in beide Richtungen nur an eine Dirt Road, also so an so eine schmutzige Straße, wo dann vielleicht ein Auto mal vorbeifährt, wo dich dann mitnehmen kann auf die nächste öffentliche Straße, wo man einfach 3 Tage in die eine Richtung und in die andere braucht, um rauszukommen. Und da muss man wirklich dann schon wissen, was man macht. Aber das sind bestimmte Abschnitte, es ist nicht überall. Man kann natürlich super Tagestouren da auch einfach so machen, wenn man hinkommt. Und wir als Thru-Hiker, wir haben uns ja von Anfang an schon dafür beworben. Deswegen haben wir auch die Erlaubnis, alles, was auf dem Trail liegt und auch bestimmte Side-Trails, weil wir ja in eine Stadt reinlaufen müssen oder an eine gewisse Section kommen müssen oder so Sachen wie den Mount Whitney, was der höchste Punkt in Inneramerika oder in den USA ist, der liegt direkt neben dem Trail. Und da haben wir eine Erlaubnis, weil da eben viele auch hoch wollen, nochmal die 10 Meilen extra zu laufen und auch den Berg zu besteigen. Benötigt man normalerweise auch eine extra Permission.
Ist es dann so, dass die sagen, wir wollen auch nur eine bestimmte Anzahl von Menschen auf dem PCT haben pro Jahr? Oder ist es einfach, dass man ein bisschen gucken kann, falls doch mal einer gar nicht mehr auftaucht, dass man eine grobe Ahnung hat, wo der stecken könnte?
Also jetzt bei den Tagessachen ist das kein Problem. Das bekommt man, oder auch Wochenend-Permissions, die bekommt man leicht. Für die PCT, also für wirklich für den Thru-Hike, muss man sich im, ich glaube, September ist die Verlosung, also die war jetzt auch schon wieder für nächstes Jahr. Die ist schon passiert und ist im Januar jetzt nochmal eine Zweitverlosung, falls welche abspringen oder sich's doch anders überlegen. Und es gibt, glaube ich, 50 pro Tag werden verlost. Also man meldet sich an bei der PCTA und sagt, ich möchte den laufen, dann kriegt man ein Konto und dann bekommt man 2 Tage vorher die Mail, Sie können sich an diesem Verlosungstag um so und so viel Uhr anmelden und dann kann man sich da anmelden und es geht um 10 Uhr morgens los, amerikanische Zeit, und wir haben dann Glück gehabt und hatten dann irgendwie um 10.30 Uhr, also eine halbe Stunde danach schon, durften wir uns schon einloggen. Das heißt, wir konnten zwischen allen Tagen entscheiden. Und wir haben uns entschieden, eben früh zu starten und dann mit dem 4. April eben uns lange Zeit zu lassen, dass wir da nicht den Trail durchrennen, sondern das Ganze genießen können. Ja, so ist es eigentlich zustande gekommen. Ich habe aber auch mit anderen Leuten jetzt dieses Jahr schon Kontakt gehabt, weil ich ja über meinen Instagram-Account dann natürlich auch mit vielen, die Interesse dran haben, das mal zu machen, Kontakt habe. Und da ist jetzt eine, die hat jetzt bei der Verlosung einen späten Mai-Termin bekommen. Das bedeutet für sie, dass sie von Anfang an schon richtig schnell loslaufen muss. Ja, also von der Taktik her wieder ganz anders für einen Thru-Hike als das, was wir jetzt hatten. Also es ist schon sehr interessant. Jeder läuft da, man sagt auch, hike your own hike, lauf deinen eigenen Weg sozusagen. Mhm. Und darum geht es auch wirklich sehr in der Family. Und du hast ja schon gemeint, gibt es eigentlich so eine Gruppe als Thru-Hiker, und das gibt es auf jeden Fall. Also man kennt dann seine Bubble, seine Blase, wo man startet und kommt ja irgendwann auch mit den gewissen Leuten auf ein Tempo, die man immer wieder auch dann sieht.
Ja,
also man kann es sein, dass man die nach 3 Wochen erst wieder sieht, aber man kennt sich dann auf dem Trail und jeder hat so einen genannten Trail-Name, also den Trail-Namen.
Darauf wollte ich auch noch kommen, ne? Das ist irgendwie auch nett, dass da jemand einen Trail-Name hat, den erarbeitet man sich ja im Laufe des Wanderns. Ne?
Genau, man kann ihn sich auch selber geben, man wird auch gefragt, ey, guck mal, das würde zu dir passen. Und dann irgendwann ist das der Trailname und dann kennt man sich auch in der Community unter diesem Trailnamen. Also,
behält man den dann für die anderen beiden großen Crown Trails auch? Und welche sind denn das überhaupt, wenn du es nochmal sagen magst, bitte?
Genau, also mein Trailname, es war erst haben wir überlegt, Ninja war erst so im Gespräch und dann kam Hollywood, weil ich eben auch gern alles mitfilme und wie wir auch schon gesagt haben, ich tanze auch sehr gerne. Also habe ich immer die Leute auch ein bisschen unterhalten. Und dann ist es am Ende Hollywood geworden. Und wir waren auch auf einem Trail-Festival, wo man dann alle Hiker gesehen hat, mit denen man auch auf dem ganzen Trail, auch wenn die schon weiter vorne waren oder weiter hinten waren, hat man sich da schön treffen können. Und da war so ein Tanzbattle. Und danach kannten, weil ich dann dieses Tanzbattle, habe ich dann einen Rucksack gewonnen und den ersten Platz. Und dann kannten mich alle als Hollywood, der jetzt diesen neuen Rucksack da gewonnen hatte. Und dann war das wirklich, mein Trailname war dann bekannt. Und mich kannten dann teilweise Leute unter dem Namen, die mich angesprochen haben, hey, du bist doch der Hollywood, bla bla bla. Und so ist man dann da ins Gespräch gekommen. Mhm. Und man hat dann seine feste Trail-Family, also das bestand dann am Ende und auch für den größten Teil aus dem Great Dane, das ist der Johannes aus Dänemark gewesen. Dann der Philipp, der mit mir von Anfang an gestartet ist, aus Deutschland, dem sein Name
Wie
ist
hieß Kermit. Denn?
Kermit Cake war sein Name.
Okay.
Dann Maud war aus Hollywood, sage ich schon. Maud war aus Holland. Maud Lakemann, ihr Name war A Cappella. Und dann und dann war ich noch dabei, habe ich schon gesagt. Ne? Ich war ja Hollywood, also auch aus Deutschland. Wir waren die Europes. Aber uns hat man auch immer die Germans genannt, weil alle dachten, wir sind alles Deutsche.
Gut, für die ist es ja alles ähnlich, ne? Holländer, Dänen, Deutsche, alles eins. Ja, gut, die Sprachähnlichkeit ist ja auch ein bisschen da, muss man ja sagen.
Ja, und man muss sagen, wir haben auch wirklich beide sehr gut Deutsch gelernt. Das heißt, The Great Dane oder A Cappella, beide haben da mittlerweile dann auch irgendwann ihre deutschen Sprüche und Sachen mitgehabt. Und wir hatten da ganz viel Spaß. Ja, haben uns aber natürlich meistens auf Englisch alle unterhalten.
Ja.
Also es war eine super Zeit. Das war eigentlich so mit für mich das Schönste an dem ganzen Trail. Und auch, es ist schwierig, das zu verarbeiten, weil man hier gleich schon wieder in allem drinnen ist. Aber so diese Trail-Family zu haben, jetzt auch noch Kontakt zu haben, das hilft ganz, ganz viel. Und das war das Schönste eigentlich auch am Trail, neben der Landschaft natürlich und das ganze Laufen, was wir gemacht haben.
Also man sieht es auf den eben auf deinen Instagram-Post, dass ihr da echt eine gute Zeit zusammen hattet, gerade immer mit den gleichen Menschen. Also das, ja. Aber trotzdem, diesen Trailnamen, wenn du den einmal hast, du hast ja gesagt, es gibt drei große Trails, die unter Thru-Hikern als Crown bekannt sind. Das ist wahrscheinlich der Appalachian, den du schon erwähnt hast, ne? Der PCT. Und welcher ist dann noch der dritte?
Das wäre der CDT, der Continental Divide Trail. Das ist der schwierigste auch und auch der längste mit 3000, also da kommt es ein bisschen drauf an, weil das ist jetzt nicht so ein fertig gemachter Weg, wie es jetzt beim AT und beim PCT ist, sondern es gibt viele unterschiedliche Routen, die man wählen kann für verschiedene Sachen. Und deswegen kann der zwischen 2800 und 3200 Meilen, also das sind nochmal über 4.500 Kilometer, also noch mehr, ich glaube über 5.000 kann das sein. Wenn man eine bestimmte Route wählt, ist auch der, der am schwierigsten ist, so wie ich das gehört habe, weil man sehr viel selbst logistisch planen muss, weil der einfach am einsamsten ist. Also das ist noch der unerweitertste, sage ich jetzt mal. Aber jetzt auch nur so, was ich gehört habe, ich habe mich da selber nicht drüber informiert, weil bei mir war es eben nie die Frage, ich wollte immer den PCT laufen, der an der Westküste ist, und der AT ist eben an der Ostküste, der Appalachian Trail.
Würdest du da den gleichen Trailnamen haben?
Kann man machen, man kann auch wieder ganz neu starten, man kann das auch auf dem Trail verändern, also mit den Trailnamen, da gibt es keine Regel, es gibt Leute, die geben sich selber den Namen, weil sie eher alleine laufen, es gibt Gruppen, wie bei uns jetzt, da ist das einfach entstanden, also da gibt es keine Regeln, sondern so möchte man einfach auf dem Trail, ist ja auch so irgendwie ein anderer Charakter, den man da annimmt, weil man einfach ganz anders lebt als in der normalen Welt. Und da kann man sich dafür entscheiden, wie man als Charakter genannt werden will.
Okay. Was ich beim PCT, ich weiß nicht, wie das mit den anderen zwei Wegen ist, bei dem Continental Divide wahrscheinlich eher gar nicht. Appalachian, keine Ahnung, aber ich weiß, beim PCT gibt es auch die sogenannten Trail Angels. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Einrichtung. Das sind Menschen, die mehr oder weniger am Weg leben und Hiker unterstützen, und manche stellen was zu essen hin. Ich glaube, manche bieten auch Übernachtungsplätze oder sonstige Hilfe. Wie läuft das? Und bist du da den Menschen auch begegnet, diesen Trail Angels?
Ja, die Trail Angels, das waren wirkliche Angels, also wirkliche Engel, die uns geholfen haben. Die sind auch auf dem AT ganz, ganz viel. Ist das, habe ich gehört, auch noch weiter ausgebaut, weil der AT ist dahingehend ein bisschen einfacher, dass man näher an den Städten immer liegt. Dadurch ist da auch schon, und der ist ein bisschen bekannter, glaube ich, gerade auch in der USA selber, dass da schon mehr mitgelaufen sind. Da ist sehr viel Trail Magic, also Magie, die auf dem Trail passiert, auf dem Weg passiert, dass Leute da einfach warten und haben dann mal in der Wüste dann kühle Getränke auf einmal in einem Eisbucket mitten in der Landschaft. Oder ich hatte Frühstücksburritos bei uns. Also der PCT hat gerade in Kalifornien auch sehr viele Trail Angels. Das kommt ganz drauf an. Also es gibt eben Trail Magic, die passiert auf dem Weg selber, dass dann Leute einfach warten. Das können Leute sein, die mal ein Wochenende jetzt da sind und sagen, ey, ich habe von euch gehört, ich bin selber schon gelaufen oder was auch immer. Das sind ganz unterschiedliche Leute oder ältere Leute, die sagen, ey, ich möchte jetzt da einfach mit ein bisschen jungen Leuten zusammen sein und schlaf da nebendran auch im Zelt, hat er dann 4 Tage in der Natur und hat für alle Hotdogs gemacht, hat er da geschlafen.
Auch abgefahren, ne?
An einem Platz, wo eben so eine Ranger-Station war, wo auch der Trail durchging. Und das kann auf dem Weg überall passieren, in Kalifornien vor allem am meisten. In Oregon war es dann auch wieder ein paar Mal, in Washington war es nicht mehr so sehr, weil es aber auch einfach sehr weit weg ist und schwierig zu erreichen ist. Mhm. Und vor allem, wenn man da ist, ist es auch schon wesentlich kälter. Aber dann gibt es noch die Trail Angels, die eben auch in Städten sind oder die eben nahe am Trail irgendwie einen Acker haben oder was auch immer. Also es kann auch wieder alles Mögliche sein, oder die geben dir Unterschlupf, haben ein großes Haus, das man in Stockbetten haben sie dann ausgebaut, oder draußen im Garten dann einfach Bettchen hingebaut. Da waren wir in der Wüste in einem wunderschönen, die hat ihren ganzen Garten, hat die so unterdacht so ein bisschen und hat dann so kleine Bettchen mit reingebaut, weil da wird's ja nie so, so kalt, dann auf ihrer Ebene zumindest nicht, wo wir da waren. Und dann hat die da eigentlich schon professionell die Hiker versorgt und das Ganze dann gegen eigentlich nur Spende. Also sie hat natürlich angegeben, dann pro Nacht können Sie sich das vorstellen, die hat jeden Tag auf dem Grill für uns gegrillt, die hatte eigene Toiletten für uns, wir durften da duschen, wir durften all unsere Wäsche machen und dann konnte man da eine Spende geben. Manche haben auch gar nichts gewollt, die haben das für ihren eigenen Zweck gemacht, habe ich auch nette Leute kennengelernt, die einfach gesagt haben, ich habe da Geld über, auch einen Schicksalsschlag mit der Frau gehabt, die ist, an Krebs gestorben und die hat sich gewünscht, mit dem Geld, was sie eigentlich für ihre Lebensvorsorge da gehabt haben, dass das für die Hiker gemacht wird und der nutzt einfach das als Tankgeld und fährt die Hiker immer wieder von dem Trail, der 10 Meilen von dieser Stadt dann da entfernt war, in Kalifornien fährt er die for free hin und her und sagt, er macht das für sich und seine Frau. Also schon wunderbare Trail Angels und ganz verrückte, verrückte Geschichten, die man da mitbekommt. Wirklich unglaublich und auch herzberührend und auch wirklich viel Unterstützung. Also wenn man immer kann und dann kommt da eine kalte Cola her, das ist unglaublich auf so einem Trail. In der Wüste alles staubig, dreckig und man kriegt ein kaltes Getränk, das ist unglaublich. Man trinkt ja nur irgendwie, also am Ende der Wüste, wo es richtig heiß war, da mussten wir 20 Meilen, das sind über 30 Kilometer, Wasser schleppen in der Hitze. Und da sind alle nur noch mit 100 Milliliter angekommen. Ich hatte gar nichts mehr und ich habe noch nie so Wasser gewollt. Aber wenn man dann nach irgendwie so 4 Tagen sowas dann eine kalte Cola bekommt oder ein kaltes irgendwas, also, ganz egal, es muss so kalt sein, dann ist das schon wirklich unglaublich.
Ja, also das ist natürlich, also finde ich auch eine ganz faszinierende Sache, weil das kennt man jetzt hier von europäischen Wanderwegen eher nicht. Klar hat man da auch mal jemanden, der sagt, hey, es ist ein heißer Tag, darfst hier deine Wasserflasche auffüllen. Aber in Amerika, das ist dann so ein richtiges System, ne? Und die Leute haben Spaß dran und machen das, wie du sagst, eigentlich einfach, weil sie Bock drauf haben und wollen noch nicht mal groß was dafür und so ein bisschen Unkosten erstatten. Das finde ich auch total legitim, dass sie sagen, Spende wäre nett, ne? Das ist ja trotzdem ein fantastischer Service. Und wenn du mal nichts hast, würden sie dich wahrscheinlich auch unterstützen, wenn du sagst, boah, ich habe echt jetzt keine Kohle dafür. Ja, nee, dann kriegst du es einfach so, ne? Also wirklich faszinierend, muss ich schon
da
sagen.
Da wird sehr, sehr viel geholfen. Also da ist mir jetzt auch noch gerade eingefallen, es gibt ja viele Brandzonen auch. Da muss man ja auch schauen, wie man mit der Zeit immer durchkommt, weil Dinge gesperrt werden. Viele Brände in Nordkalifornien, Oregon, Washington. Und da haben die sich wirklich zusammengetan und haben sich dann Kolonnen gemacht, wie sie dann geplant haben, wo sie die Hiker wieder als nächstes hinfahren, von wo aus die rauslaufen können. Also ganz viel Unterstützung wird da gegeben, dass das auch logistisch überhaupt umsetzbar ist, weil wir sind nur mit dem Rucksack und nicht mit dem Auto unterwegs. Und wenn ein Brand von 90 Meilen vor einem liegt, dann kann man entweder nur warten. Und wenn man die Zeit aber nicht hat, dann muss man das halt umlaufen oder muss an einen neuen Punkt gefahren werden.
Aber jetzt sind wir schon weit fortgeschritten mit der Zeit und ich wollte dich noch ganz viele auch härtere Sachen fragen, also nicht diese spannenden Sachen. Nämlich, ich wollte auch mal kurz wissen, wie hast du dich denn überhaupt auf das Ganze vorbereitet? Hast du da speziell trainiert oder bist einfach ein paar große Weitwanderwege auch bei uns schon gegangen, hast gesagt, so, das muss mir reichen als Vorbereitung? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich eher als Physiotherapeut und Tänzer bist du wahrscheinlich eh schon mal ein bisschen trainierter als der Durchschnittsmensch irgendwo.
Also ich bin ein sehr bewegungsfreudiger Mensch, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich bin Physiotherapeut, ich mache Breakdance professionell, unterrichte da ganz viel und habe ganz viel Bewegung auch es gehört einfach zu mir dazu. Das kann ich dazu sagen. Daher war ich sportlich schon eher weiter oben angesiedelt, um so etwas zu starten. Ich sehe trotzdem, ich bin der Älteste, den ich getroffen habe, war 87 auf dem Trail. Das kann wirklich jeder machen. Der ist natürlich jetzt nicht als Thru-Hiker alles durchgelaufen, sondern gewisse Sections, die zu gefährlich werden, auch im Alter, die kann man dann ganz logischerweise auch überspringen. Und da ist auch keiner böse oder irgendwas, sondern man macht das ja für sich. Also das kann jeder machen auf dem Trail. Es sind halt unterschiedliche Vorbereitungszeiten vielleicht auch. Bei mir in der Vorbereitung, ich habe das so gemacht, dass ich mir gesagt habe, ich möchte einmal wissen, was kann ich denn überhaupt laufen, bis es wirklich nicht mehr geht. Und ich wohne in Würzburg am Main und meine Oma wohnt in Lohr am Main. Das ist 49 Kilometer weg. Und da habe ich mir gesagt, da laufe ich jetzt einfach mal mit meinem Rucksack los. Hatte meine Schuhe schon, die ich mir gesagt habe, mit denen möchte ich laufen und bin mal einfach früh um 4 aufgestanden und zu meiner Oma gelaufen. War dann da auch schon um 15 Uhr oder so, also bin das in 11 Stunden, glaube ich, oder sowas gelaufen. Irgendwas da, und dann war ich wirklich fertig. Und da habe ich auch gewusst, okay, das fühlt sich hart an und das ist auch hart. Dann wusste ich, wo ist da mein Limit, also so mal auf Länge gegangen. Und das Zweite war, ich war dann in Ich als Physiotherapeut organisiere ich auch Active Retreats, also so Retreats in Marokko habe ich das gemacht und Fuerteventura, wo ich eine Woche mit Surfprogramm und Landschaft erkunden und aktives Programm mit Mobility Classes von mir. Ich führe so ein bisschen in Breathwork und Meditation ein. Wir machen Eisbaden, also lauter so aktive Sachen, die ich da in einer Woche anbiete. Und ja, deswegen war ich schon auf Fuerteventura, also auf den Kanarischen Inseln, und bin dann nach Teneriffa geflogen danach noch und habe gesagt, jetzt möchte ich den Tide nach oben. Das ist der höchste Punkt. Ich muss jetzt über 3000 Meter auf jeden Fall von Spanien, also ist ja spanisches Land, die Kanarischen Inseln, aber nicht auf dem Festland, sondern ist der höchste Punkt und ist eben Vulkan auf Teneriffa, wo eben auch Thema über 3000 Meter Höhenkrankheit oder Höhen, einfach nicht unbedingt Krankheit gleich, sondern Höhenunterschiede, ja, die einfach was ausmachen für den Körper. Und den bin ich bestiegen, muss man über Nacht machen, wenn man keine Erlaubnis hat, weil man nur bis 8 Uhr morgens den Gipfel besteigen kann. Machen also ganz, ganz viele. Ich war da nicht alleine und bin da in der Nacht den Vulkan hoch und habe dann den Sonnenaufgang über den Wolken gesehen. Mhm. Und das war von den Höhenmetern dann das, was ich mal das Gespür dafür hatte, auch die Kälteunterschiede, die ich hatte, was man eigentlich braucht dann oben. Habe meine Daunenjacke getestet, habe ich da genug? Habe gemerkt, oh ja, Handschuhe brauche ich definitiv auch noch. Also das waren so die zwei großen Sachen, lange Distanz zu laufen und Höhe mal ausprobieren, wo ich dann einfach wusste, okay, ich habe da mein Vertrauen in meinen Körper und das kann ich machen. Das waren meine zwei großen Challenges, die ich mir vorher gegeben habe. Ansonsten bin ich dann kurz vorher einfach immer wieder, ich bin alles gelaufen, das bin ich schon immer gerne. Also ich habe kein Auto, bin gerne Fahrrad gefahren oder ich laufe gern. Und dann habe ich mich einfach mit den Schuhen, die ich auch auf dem Trail laufe, mich darauf konzentriert, weiter zu laufen, alles zu laufen, was ich zu machen habe. Und okay, das langt auch, wenn man sich von der Taktik her ist, glaube ich, dass wenn man gerade nicht viel Erfahrung darin hat, ich bin noch nie gewandert. Also ich habe das nur gemacht, weil ich das mal erleben wollte, die Natur und das Draußensein. Ich bin noch nie länger als 3 Tage in der Wildnis gewesen und habe da gezeltet. Habe das noch nie gemacht. Aber ich habe mir die Taktik, und das finde ich auch als Physiotherapeut ganz wichtig, an, langsam zu starten, den Körper erstmal zu verstehen, was da für ein Sport auf einen zukommt. Das ist mit jedem Sport. Man kann nicht gleich die schwierigsten Sachen anfangen. Man muss sich an seine körperliche Leistung herantasten und das ausprobieren. Und die größten Verletzungen waren diejenigen, die schnell, schnell los sind, weil sie denken, ich bin jetzt Thru-Hiker und ich muss jetzt Meilen machen. Das ist nicht wichtig. Am Anfang nimmt man sich Zeit. Also, na klar hatten wir mehr Zeit, weil wir Anfang April angefangen haben, aber trotzdem, auch wenn man spät Mai anfängt, nimmt man sich die Zeit, einen Monat sich einzulaufen und das langsam zu starten. Und das sind eben nur 10-12 Meilentage. Müsste ich jetzt wieder umrechnen, sind so 18-20 Kilometer am Tag.
Das ist für viele auch nicht nur, das ist schon mal ordentlich.
Also, ja? Und dann sind es am Anfang vielleicht auch erst 12 Kilometer und dann sind es 15 Kilometer und dann sind es 18. Und wenn ich aber bei 18 merke, das geht noch nicht, dann bleibe ich erst mal auf 18 oder gehe auf 15 wieder. Und das kann einen Monat dauern, bis man da erstmal reinkommt. Man spricht von den Trail Legs, also dass man wirklich die Beine dafür hat, das Ganze zu laufen. Und egal wie sportlich ich bin, muss sich der Körper erstmal an diese Belastung jeden Tag gewöhnen. Und da, das kann jeder, aber jeder braucht seine Zeit und sollte sich da auch wirklich Zeit nehmen. Das kann ich auch als Physiotherapeut wirklich nur sagen. Ganz wichtig.
Ja, ist schon mal ein super Tipp. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ich habe gerade beim TID einfach gemerkt, auf dem Trail, da werde ich auf alle Fälle noch irgendwie eine dickere Jacke, Handschuhe brauchen. Was hast denn du überhaupt an Ausrüstung mitgehabt? Wie schwer war dein Rucksack? Und hast du unterwegs nochmal gemerkt, oh Mann, das hätte ich wirklich dringend mitnehmen müssen?
Ja, also das ist immer die ganz große Frage, mit was starte ich, welche Größe? Ich habe jetzt als Erfahrung gemacht, man darf sich nicht zu verrückt machen. Man schaut sich ja dann auch gewisse Videos an und hört dann irgendwelche Sachen, was man braucht und Ultraleitrucksack und was weiß ich. Ich glaube, da kann man sein ganz eigenes System, auch gerade wenn man Wandererfahrung hat, sein eigenes System auch weiterhin nutzen. Was immer wichtiger wird mit jedem Tag, ist das Gewicht und damit auch, dass der Luxus runtergeht eher. Weil man ist jeden Tag und das Schlimmste ist, dass man den ganzen Tag schleppen muss. Es ist nicht das Schlimmste, dass ich jetzt meinen Massageball nicht dabei habe. Weil den ganzen Tag kann ich nicht Massageball benutzen, sondern der wird halt mit den anderen Sachen noch obendrauf auch schwer. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass man mit gewissen Sachen startet, die man am Anfang denkt, die brauche ich unbedingt. Man muss sich dann irgendwann, merkt man dann, dass man gewisse Sachen vielleicht nicht braucht, die dann wegkommen. Es kommen auf jeden Fall auch andere Dinge, die man am Anfang nicht gedacht hat, die wichtig sind, dazu. Die man dann auch irgendwann wieder weiter schickt oder dann doch nicht mehr braucht oder was auch immer. Also als bei mir ist es ganz großes Thema die Kälte in der Wüste, habe ich ja schon angesprochen gewesen. Ja. Ich hatte also, was jeder natürlich haben sollte, ist ein Schlafsack, ein Schlafsystem, ein Zelt, ein Kocher und dann ein Rucksack, ein wunderschöner. Also die fünf großen Sachen, das sind ein Rucksack, den man halt auch, wo man nicht nach zwei Tagen schon Nackenschmerzen hat, mit einem Hüftgurt, also ein Wanderrucksack. Ob das jetzt aber der, bei uns kriegt man ganz viel, halt die Standardmäßigen, die etwas schwerer sind. In den USA kriegt man die Ultra Light, die kosten genauso viel. Die sind halt nicht ganz so bequem, sind aber ein bisschen leichter. Ich glaube, dass Bequemlichkeit beim Rucksack zum Beispiel viel wichtiger ist, als dass ich da jetzt 400 Gramm spare. Weil wenn ich ein gescheites System habe, das auch hier schon funktioniert, dann kann ich das nutzen. Ich habe mir am Ende dann zwei bestellt, einen aus Frankreich, einen aus England, die ein Modell waren, mit denen sind wir super klar gekommen. Die waren so zwischendrin, zwischen Ultralight und aber auch Tragesystem und alles dabei. Und ich habe dann am Ende eben noch einen gewonnen aus den USA, der war dann schwerer, ist eher ein Wanderrucksack, würde ich sagen, zu sehen. Und den habe ich dann geliebt, weil der super bequem war. Und da habe ich dann gemerkt, es ist gar nicht so wichtig, dass ich jetzt immer super leicht bin. Das ist so ein bisschen das, was bei den Thru-Hikern bei manchen ins Extreme geht. Und ich sehe immer noch die Sicherheit am Ende eher da. Also ob ich jetzt spare, dass ich mir jetzt ein kleines so eine Sicherheitsdecke mitnehme. Das ist doch kein Gewicht für mich. Aber wenn ich dann irgendwo in der Wüste denke, oh, ich bin sicher und bin aber im Schneesturm, so wie es bei uns war, ich habe es jetzt nicht benutzen müssen, aber das hätte ich dabei gehabt und da möchte ich dann nicht auf solche Gramm verzichten. Genauso wie man dann, ich habe einfach zu einer schönen Daunenjacke, die bis minus 10 Grad ging, mit Kapuze habe ich gegriffen. Das ist mir dann egal, ob die dann ein bisschen leichter ist. Ich habe einfach da den Komfort gewollt und den habe ich auch nicht mehr eingetauscht. Aber bei anderen Sachen habe ich dann auch darauf verzichten können. Also ich habe mit einer Luftmatratze zum Aufblasen, es war total viel Arbeit, es war total anstrengend und ich habe unbequem drauf geschlafen, weil die ultralight dünn war und meine Schultern zu breit. Und dann habe ich die verändert und habe dann nur noch auf einer Matte gelegen, die aber einfach über den Tag überall benutzbar war, auch zum Sitzen.
Eben mal für die Pause,
hat, aufzubauen, keine Energie gebraucht hat und am Schluss konnte ich da komfortabel drauf schlafen, weil ich gewohnt war, auf dem Boden zu schlafen. Und da verändert sich das ganze Equipment irgendwann und das spürt man auch.
Also du bist unterwegs gute Chancen nachzujustieren, gerade eine dicke Jacke wegzuschicken von der Wüste oder wenn du merkst, eben die Matte taugt nicht, ich bin in der Stadt und wenn du Glück hast, ist da dann eben auch gleich ein Outdoor-Laden, wo du dich ausstatten kannst oder kannst dir was schicken lassen an Postämter wahrscheinlich dann, ne, wenn du Rucksäcke bestellt hast.
Ganz genau. Man kann sich das hinschicken. Am Anfang gibt's auch wirklich noch Stores. Die lernt man dann auch auf dem Trail selber kennen, die wirklich da mit Thru-Hikern zusammenarbeiten. Ich habe es jetzt erlebt, also bei mir, das wollte ich eben noch sagen, was mein erstes Equipment war, was ich noch dazu gekauft habe, war ein Leinen, ein Unterschlafsack sozusagen, in den ich mich auch wie so eine Raupe komplett reinlegen konnte. Es war so ein grünes Haus wie so ein Minion, wenn ich das anhatte. Aber dadurch, dass ich einen ultraleiten Schlafsack hatte, der sich mittlerweile Quilt nennt und nicht ganz zugeht, sondern wenn man sich dreht, hinten offen ist, hatte ich in der Kälte totale Probleme, dass ich ab 4:30, 5 bei leichtem Drehen schon zu kalt geworden bin und nicht mehr richtig schlafen konnte. Und da habe ich mir diesen Unterleinen geholt, den es eben in einem Shop genau, das war ein Shop, da gab es nur Groceries, also so die nützlichsten Sachen in so einer kleinen Western-Stadt. Und dann gab es diesen einen Store, der wirklich für Thru-Hiker alles an Equipment hatte. Und da haben viele halt nochmal nacheingekauft, die gedacht haben, Wüste ist Wüste und da ist warm. War es aber nicht. Dann haben die sich neue Daunenjacken, also der hatte da wirklich Sachen, die richtig zum Warmwerden noch da waren, weil er wusste, ey, Anfang der Saison, gerade von Mexiko laufen viele ja nach Kanada, das ist der Northbound-Weg, der ist wesentlich berühmter, als das andersrum zu laufen. Da ist da eben natürlich auch ein Geschäft zu machen für die Leute, die da sind, weil die wissen, es kommt jeder ein bisschen unvorbereitet. Und das ist auch nicht schlimm, weil man kann sich nicht auf alles da vorbereiten. Es geht darum, dass man das Equipment, was man schon kennt, dass man darauf vertrauen kann, dass man das auch testet, auch wenn man sich Neues holt. Ich bin keiner, der sich, ich habe alle Sachen mir vorher geholt und habe die Daunenjacke dann in Teneriffa oben bei 0 Grad gehabt, auf dem höchsten Punkt von Spanien. Und ich bin mit meinem Rucksack, bin ich alle Touren davor auch schon gelaufen. Also man sollte das schon ausprobieren, was man nimmt und dann sagen, okay, das ist es für mich oder nicht. Und da kann man auch Sachen nehmen, die man schon kennt natürlich.
Ja, das ist schlau. Was hat dich das denn überhaupt gekostet, das Abenteuer? Hast du es mal so grob zusammengerechnet? Weil 6 Monate unterwegs sein, klar, du musst dich freischaufeln vom Job, das ist das eine, aber du musst ja ein Flugticket zahlen, die Permission, ein bisschen Essen unterwegs, ist ja trotz allem Transfer, eben Ausrüstung nachkaufen, wieder wegschicken. Also ist ja auch viel Logistik, was dann ja auch nochmal ein paar Dollar kostet. Hast du mal so rundum geschlagen, einen Überschlag gemacht, was gekostet hat?
Ja, also da kommt es natürlich auch immer drauf an, sagt man jetzt, was man nur für einen Trail ausgegeben hat oder was man sich auch neben dem Trail dann noch gegönnt hat. Da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Ich war so, dass ich mir gesagt habe, ich lasse es mir auch gut gehen, wenn ich mal in einer Stadt bin, holen wir uns alle zusammen ein schönes, also wir haben dann auch große Gruppen gehabt von 15 Leuten und haben uns ein großes Airbnb mit Pool und solchen Sachen mal für 2 Tage geholt. Einfach mal, um mal wieder woanders zu sein und sich was in der richtigen Küche zu kochen. Und das habe ich mir einfach gegönnt. Andere schlafen dann nur bei Trail Angels zum Beispiel, die ich genauso mitgenutzt habe. Aber da kommt es eben drauf an, was möchte man machen. Gerade ältere Leute, also ich sage jetzt mal auch zwischen 40 und 60, laufen auch ganz viele den Trail. Da habe ich auch viele erlebt, die sind bei jeder Möglichkeit, holen die sich ein kleines Tiny-Häuschen oder gehen halt einfach auch schon bei Möglichkeiten raus. Man kann ja dann auch gerade in Nordkalifornien und in Oregon gibt es dann viele Resorts nebendran, wo man ganz schnell sich ein Hütchen mieten kann und da ganz viel Luxus auch in der Natur mal schnell bekommt, wo wir gesagt haben, naja, wir schlafen jetzt mal für $10 jetzt auch die Nacht hier und gönnen uns halt das Essen aus dem Restaurant, aber schlafen nur in unserem Zelt wieder für $10. Ich würde sagen, dass man, wenn man das wirklich sparsam macht, braucht man trotzdem mit Equipment und Vorbereitungsgeld, Flug, braucht man trotzdem 6.000 Euro, würde ich sagen, um da gut durchzukommen. Und da muss man schon schnell dann und sich auch nur auf den Trail konzentrieren. Und das kann bis 12.000 Euro auch, denke ich, nach oben gehen. Ich war danach natürlich auch... Du musst
Luxus am Weg gönnen, klar. Ne? Also wenn du dir ab und zu auch mal ein Hotel rauslässt. Ne? Na klar. Ja. Mhm.
Und auch das Essen, was man isst. Also es gibt extreme Leute, auch gerade zu dem Thema Ultralight, gibt es auch ultra verrückt beim Essen. Also Leute, die sich nur von Cracker ernähren oder es gibt Leute, die haben Challenges, die essen nur aus den Hikerboxen. Das sind immer in gewissen Städten oder Bereichen, Hotels, Trail Angels, sind so wie so Kisten, wo man seine Sachen, wenn man die nicht mehr braucht, kann man die da reinlegen und der Nächste braucht sie dann vielleicht. Da tauscht man auch ganz viel aus als Hiker und da gibt es Leute, die versuchen nur aus diesen Hikerboxen erstmal alles rauszuholen und dann sich Sachen dazu zu kaufen. Also da kann man auch sehr sparsam leben, sage ich mal. Es gibt bestimmt auch Leute, die unter 5.000 das Ganze machen, aber mit einer, also ich wollte da auch einfach gut essen. Das war mir ganz wichtig, weil ich benötige so viel Essen, ich benötige so viel Energie und ich wollte da nicht schon nach einem Monat entweder abgemagert sein oder irgendwelche Nutritions und Vitamine und Sachen, die mir fehlen, dass ich da einfach nicht mithalten kann. Das war mir ganz wichtig, dass ich da das esse, was mein Körper verlangt und was ich auch möchte. Klar kann man nicht jeden Tag Obst und Gemüse essen, das ist unrealistisch, aber man kann eben mal sich auch ein Hiker-Meal holen, was natürlich dann wesentlich teurer ist, wo auch mal gefrorenes Gemüse mit drin ist oder sowas. Und das geht halt natürlich schon viel teurer, als dass man nur Ramen isst und das dann nicht mal mit Kocher nutzt, sondern nur cold-soaked, also nur kalt dann aufbereitet. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also ich würde jetzt mal sagen, zwischen...
ganz schnell ein Loch, wenn ich nur noch so kalt angerührte Fertignudelsuppen hätte. Also ich finde da so ein bisschen Luxus ist dann ja auch ganz schick. Und 6.000 ist ja schon mal eine ganz gute Hausnummer nach oben, dass da keine Grenzen gibt. Das ist klar. Wahrscheinlich kann man sich da auch irgendwie Transferservices dazu buchen, wenn man das will, dass man an jedem erdenklichen Punkt irgendwo hingekommen kutscht wird, ne? Wenn man das mag, ist das ja auch total legitim, aber muss sich auch klar sein, das kostet, ne? Aber das aber 6.000 also finde ich jetzt schon mal so eine ganz gute Hausnummer.
Genau, 4 bis 6 Monate würde ich sagen, braucht man, um den Trail zu machen.
Ja.
Und 6.000 bis 10.000 Euro würde ich schon einrechnen mit allem Equipment, dass man da einfach sagen kann, man macht das jetzt ohne. Es gab auch Leute, die haben abgebrochen und das ist auch nicht immer also ein besonderer Grund, sondern wegen dem Geld natürlich, die dann einfach nur Hälfte, Viertel des Trails gesagt haben, man kommt doch nicht hin, hab deshalb aufgehört. Das ist einer der meisten Gründe, glaube ich sogar. Also es gibt auch Statistiken, wo man ganz viel nachlesen kann, welches Equipment wird genommen, was sind die Wege, wo werden die Off-Days gemacht, da kann man sich wirklich total einlesen, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gemacht. Der Philipp ist da mehr so der Logistiker und Organisator gewesen, der sich auch mal in sowas eingelesen hat, braucht man aber auch nicht, weil das kann einen auch mehr verrückt machen am Anfang und man kann ich habe Leute kennengelernt, die haben Listen geschrieben und da war schon alles durchgeplant, wo sie sich was hinschicken und was sie machen. Und die haben am Ende den Trail nicht beendet. Also ja. Da hört man, es geht am Schluss geht's um deinen eigenen Willen, dass du das machen möchtest, dass es dir dabei natürlich auch gut geht, wenn du das machst, dass du nicht verrückt wirst, auch logistisch nicht, aber man findet seinen Weg, das zu machen und es ist ganz wichtig, sich darauf einzulassen und man kann das nicht vorplanen, das geht nicht. Das kann man nicht machen.
Apropos, magst du mir gerade diese Permission-Seite und vielleicht so ein, zwei Links auch noch schicken, weil es dir der Philipp auch so schön abgearbeitet hat für eure Vorbereitung, würde ich gerne mit in die Shownotes reinschreiben, wenn jemand sich auch an das Abenteuer wagt, weiß, dass man einfach schon mal zwei, drei Sachen hat und nicht alles selber rausfinden muss, dann hat man schon mal ein bisschen was in der Hand.
Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Infos und dann steht's.
Ja, wunderbar. Dann stelle ich es mit rein und dann kann man da auch noch mal ein bisschen nachlesen. Was waren denn besonders schöne Begegnungen? Ich meine, von den Trail Angels haben wir schon gehört, aber gab es vielleicht auch tierische Begegnungen oder auch Sachen, wo du gesagt hast, boah, da habe ich mich jetzt aber brutal unwohl gefühlt, was weiß ich, eine Ecke, wo alle zwei Meter ein Puma saß oder Klapperschlangen in der Wüste oder...
Ja, also Klapperschlangen in der Wüste ist schon das Erste, was ich gesehen habe, wo auch ganz viele Ängste, auch von außerhalb, wenn man Leute, die das mitverfolgen, ganz viele Ängste da waren. Ich habe in Indien schon gelebt, also ich habe auch mit Kobras schon Erfahrungen gemacht und habe schon viele Schlangen auch im Garten bei uns da gesehen. Daher war ich da ein bisschen ruhiger und habe auch tolle Erfahrungen mit Klapperschlangen da gemacht. Also ich habe erstens mal gar keine schlechte Erfahrung mit Tieren gemacht, als ich dort war, habe natürlich ein paar schlechte gehört. In der Wüste war es die Klapperschlange, wo viel Angst da war für Leute, auch gerade das Cowboy-Campen, also draußen ohne Zelt zu schlafen, was man am Ende irgendwann macht, weil es einfach, man lebt da. Es ist das Wohnzimmer. Und da schläft man einfach so auf dem Boden. Wir haben immer eine Ground-Sheet-Matte gehabt und dann haben wir da drauf geschlafen in der Wüste. Geht irgendwann dann natürlich nicht mehr, wird es wieder kälter in der Nacht. Aber man gehört zur Natur und auch die Begegnung gerade mit der Klapperschlange, meine allererste war eine Jungklapperschlange, wo ich über so ein Bächle laufen wollte, was so 3 Zentimeter Wasser nur hatte. Und die war gerade unten so am Schlängeln. Und wir waren beide, also ich war so auf dem Weg in ihre Richtung, ich wäre noch nicht auf sie draufgetreten, aber in dem Moment haben wir uns beide gesehen und sind beide auch zurückgegangen.
Die
Schlange ist im Wasser dann in diesem Bächle gestanden und hat mich angeschaut. Ich bin zurück, habe meine Sonnenbrille auf, weiß ich noch, habe die abgezogen und dann habe ich sie einfach angeschaut. Wir haben uns beide angeschaut, sie kam ein bisschen näher, hat gemerkt, es ist alles in Ordnung und dann ist sie über die Seite weggegangen und es war alles gut. Ich habe dann irgendwann auch, hat man die überall gesehen, da war ich beim Kochen, dann sagt einer, wieso sagst du mir nicht, dass da eine Klapperschlange ist, weil ich es gar nicht wusste. Saß die hinter einem Ast irgendwo zwischen mir, neben mir da so und hat nichts gemacht. Es gab eine gefährlichere, das ist eben die einzige Gefahr. Die Gefahr ist nicht, dass sie dich angreifen wollen, dich beißen wollen oder was. Die Gefahr ist, wenn du auf die drauf trittst, dass die natürlich Angst haben und erstmal zubeißen. Ja, und da muss man halt auf dem Trail in den gewissen Gebieten aufpassen, dass man halt auf keine draufsteigt. Und ich hatte eins, wo ich neben eine gestiegen bin und Philipp ist hinter mir gewesen. Ich habe ihn noch angestoppt, gesagt, Achtung. Und sie hat einfach nur und ist weg ins Gebüsch. Also die greifen dann auch nicht direkt an, nur weil man da jetzt neben denen steht, sondern die sind auch ganz normale Tiere, die eigentlich mehr Respekt haben, so wie ich alle Tiere kennengelernt habe, hat jedes einzelne Tier mehr Respekt vor Menschen und ich glaube 100-mal mehr Angst als wir davor. Und wenn wir uns ruhig an die Natur heranwagen, das ist eben auch das, was ich dort erleben wollte, dann erfährt man, dass da gar nichts Schlimmes dabei ist, sondern es ist Natur. Und klar kann man Pech haben und kommt in eine gefährliche Bärensituation, wo der Bär vielleicht gerade durchdreht, weil irgendwas ist. Das kann passieren, aber eigentlich kommt man da nicht in diese Situation. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Sondern meine Bärenerfahrung war zum Beispiel in Nordkalifornien. Wir sind auf dem Trail gelaufen und es war ein Jungbär und der hat uns halt nicht aufgepasst, war zu unerfahren und stand 2 Meter neben einem Trail, angstverstört da. Und wir haben ihn angeschaut, er hat uns angeschaut und dann ist er einfach zur Seite weg und ist halt den Baum hochgeklettert. Also der hatte auch wieder viel mehr Respekt vor uns und es hat mir dann wieder gezeigt, es ist einfach, man muss da ruhig drauf zugehen und einfach schauen, dass man dann, natürlich haben wir auch geschaut, dass wir dann wegkommen. Wir haben ihn auch wahrgenommen, haben uns kurz angeschaut, er ist den Baum hochgeklettert und dann weißt du natürlich nicht, ist da jetzt, hast du jetzt Pech, bist mit einer Mutter noch unterwegs bei einem
Kleinen. Wenn Mama kommt, dann kann das auch anders aussehen.
Das wussten wir nicht. Im Nachhinein haben wir erfahren, wenn die so groß wie ein Hund oder größer sind, sind es mindestens Einjährige und sind allein unterwegs. Und das war bei ihm definitiv der Fall. Der war noch unerfahren, aber hatte keine Mutter mehr. Deswegen sind wir schnell weg. Und das war das Einzige, wo wir eben einfach normal geblieben sind und gesagt, okay, wir müssen jetzt trotzdem hier weg, aber wir machen jetzt hier keinen Aufschrei oder irgendeinen Case, sondern wir laufen ganz ruhig weg. Der ist auch verstört, das haben wir auch wahrgenommen. Und dann war die Sache wieder okay. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis, so ein mächtiges Tier dann zu sehen. Dann bin ich mal ein bisschen im Gebüsch mal gelaufen, nicht genau auf dem Trail, weil ich eine Abkürzung finden wollte über einen Sideweg, weil ich relativ weit hinten dran war. Und dann stand ich auf so einem Baum und schaue so, wie komme ich da jetzt am besten durch, und sehe neben mir einen riesen Hirschgeweih und der springt halt gerade weg. Also wirklich wunderschöne Tiere, die man wirklich eigentlich nicht sieht auf dem Trail. Also die, da muss man schon ganz alleine und ruhig sein. Die können einem da auf dem Weg laufen, gerade wenn man wirklich drinnen ist. Rehe, kleine Rehe, die haben teilweise nicht mal mehr Angst vor dir. Die laufen dir hinterher, um dann an deine Nutritions von deinem Pipi zu kommen. Also wenn du irgendwo hinpinkelst, ich habe da gesehen, die haben sich gegenseitig angekämpft, die Rehe. Die sind da teilweise gar nicht mehr scheu, weil die es in gewissen Bereichen kennen, dass da Rehe sind. Mhm. Aber so riesige Hirsche oder wirklich diese edlen Tiere, die man nur wirklich mitbekommt, wenn man mit der Natur ist, in der Natur ist, ruhig für sich läuft oder mal ein bisschen gerade weg ist vom Trail, da sieht man, da passiert ganz, ganz viel auf der, in der Natur. Riesenkälte,
also positive Sachen.
Alles also ich habe es alles positiv wahrgenommen. Klar hört man immer wieder auch von Ängsten von Leuten oder die finden dann eine Spinne eklig oder was auch immer. Ich habe das früher auch diese Ängste mitgenommen und ich habe mich genau deswegen dagegen gestellt. Ich hatte riesen Spinnen auf dem Arm. Ich habe mit Skorpionen gecowboycampt, sage ich jetzt mal. Nicht, dass ich die in meinen Schlafsack rein habe, aber bin 10 Minuten vorher noch durch wirklich Skorpione gelaufen, weil ich gemerkt habe, das Gefährlichste ist daran, dass ich die zerquetsche, wenn ich über die laufe. Das war das Gefährlichste, weil die graben sich im Trail nachts ein, die sind nachtaktiv und sind im Trail im Sand drinnen, verbuddeln die sich so halber, schaut nur hin, das Schwänzer, und die warten natürlich auf die Grillen oder irgendwas, was da auch rüberläuft, weil da halt ein Platz ist. Das ist für die ein Sandbereich in der Nacht. Da passiert auch wieder, wenn man nachts läuft, was ganz anderes, als wenn man am Tag läuft. Und es, also wenn man die Natur erleben möchte und sich darauf einlassen möchte, ist so ein Trail das Beste, was man machen kann. Ich glaube, jeder Long-Distance-Trail hat seine unterschiedliche Natur natürlich auch. Da waren es jetzt Klapperschlangen, Bären, Hirsche, irgendwelche Insekten natürlich, unterschiedlichste Schlangen vor allem auch ganz viel. Die Ziegen, wir hatten so Bergziegen bei den Goat Rocks, haben die sich auch genannt, die Ziegenhügel, die sind dann nur da, die sieht man dann, ganz scheue Tiere, die nur im Rudel dann immer ein bisschen weg von dir sind, aber immer so ein schönes Landschaftsbild machen. Ja, und die Natur an sich, also ich sehe ja auch, die Kälte ist ja auch irgendwie sowas wie ein Tier, man spürt das auch die ganze Zeit, die Wärme spürt man, das mit der Natur verbunden sein. Wenn man sich wäscht, dann wäscht man sich nur in einem kalten Flüsschen und man riecht dementsprechend so, wie man in der Natur riecht. Keiner hat da Parfüm dabei oder sowas. Also so ein
Käse. Ja, ein Glück.
Ja, das braucht man auch alles nicht. Also auch Thema Shampoo. Wir haben keiner hat Shampoo dabei. Man macht da nicht die Bergseen oder man geht da so rein, wie man reingeht, auch in die Flüsse. Da nutzt man auch kein Naturshampoo oder irgendwas, weil das am Ende soll man da leave no trace, lass nichts zurück. Selbst das Klopapier wird wieder eingepackt in jeder Section. Also werden Löcher gegraben, dann macht man sein Geschäft und dann nimmt man aber das benutzte Klopapier in einer Tüte mit und schmeißt die erst danach weg. Also da bleibt nichts, was nicht natürlich ist, zurück. Zumindest wenn man sich daran hält und sich darum kümmert. Weil man der Natur, die man da bekommt, natürlich auch in der Weise was zurückgibt. Weil jedes Jahr da auch Leute drauf laufen. Ja,
aber es ist ja schön, wenn sich da jeder dran hält. Jetzt klingt auch super so dieser Einstieg in die Natur und mit der Natur sein, aber da ist ja auch das Wetter, wo manchmal das Gefahren bergen kann. Du hast ja schon gesagt, es ist richtig kalt geworden, er hat jetzt Schneesturm. Und wie ist es mit Verletzungen? Also jetzt sage ich mal, diese Sachen, mit denen man eigentlich nicht rechnet, wo man auch sich nicht vorbereiten kann. Wie war da so das Verhältnis? Hast du gesagt, boah, Wetter war wirklich ein Thema? Habe ich unterschätzt? Oder ja, wie bist du damit umgegangen, mit solchen Unwägbarkeiten? Ja.
Also Wetter von Anfang an großes Thema gewesen, wie schon gesagt, in der Wüste gleich Schnee mit dabei, kälteste Nächte. Da eben Anpassungen gemacht mit dem Leinen jetzt bei mir, dass ich mich einfach wärmer dann nochmal vom Equipment her gemacht habe. Dann die zwei Bergbesteigungen, San Jacinto, da haben wir auf Schnee geschlafen, weil wir im Basecamp unten waren und sind nach oben zum Gipfel gelaufen am nächsten Tag und haben wieder auf dem Basecamp geschlafen. Und da habe ich gemerkt, da komme ich gar nicht mit klar. Also haben wir gesagt, wir vermeiden jetzt immer Schnee zu schlafen, weil das einfach von unten her so kalt wird, dass du ab 4 Uhr dann abbauen musst und bist eiskalt und dann sollst du noch diese gefrorenen Pickel von deinem Zelt rausschlagen. Da bist du konfrontiert, da kannst du kannst dich auch nebendran setzen und kannst sagen, meine Finger sind zu kalt, aber dann wird halt das Zelt auch nicht abgebaut. Wir haben kein Wasser mehr gehabt. Wir haben das Eis, mussten wir an unseren Körper legen, in unserem Filtersystem, bis es geschmolzen war, dass wir Wasser durchfiltern konnten oder mussten es auf dem Kocher erwärmen, weil halt nirgends Wasser war, sondern halt nur Schnee rumlag. Und da muss man sich anpassen. Ich finde auch sehr interessant, wie man immer kreativer wird und sich automatisch schon dann Wege findet, die eigentlich simpel manchmal sind. Also einfach nicht auf der Höhe bleiben. Auch gerade in der Sierra, die Höhenkrankheit ist ja auch was von der Natur durch die Elevation, durch die Höhe, wie man im Gebirge ist, gegeben ist, die ist dauerhaft da. Ich bin da mal um 4 Uhr aufgewacht mit Kopfschmerzen, als hätte ich mir 10 Bier reingetrunken und wäre ins Bett. Das war aber nicht so. Wir sind zu schnell in die Höhe reingelaufen. Und dann habe ich das angepasst, dass ich am nächsten Tag, haben wir uns den niedrigsten Punkt rausgesucht, war dann Gott sei Dank an einem schönen Fluss. Da bin ich mal schön in den Fluss rein, habe mich mal resettet und habe mich dann 2 Stunden Mittagspause da gemacht, auf einer niedrigeren Höhe, um meinen Körper dran zu gewöhnen. Da kann man nicht einfach, auch wenn ich jetzt sportlich bin, kann ich sagen, das drücke ich durch, das mache ich jetzt. Wir sind auf Mount Whitney gelaufen, über 4200 Meter hoch. Einer, der war erst 3 Tage dabei, der ist nicht den kompletten Thru-Hike gelaufen. Das war unser Aquaman, der ist nur den JMT, also den John Meyer Trail, gelaufen. Mhm. Das ist ein kurzer Part von dem Trail. Der hat uns dann auch in der Zeit begleitet und der war erst 3 Tage auf dem Trail und wollte schon den höchsten Punkt hoch. Nachts um 12 sind wir da gestartet und sind auf über 4000 Meter hoch. Und der hat rumgedreht, nach einer halben Stunde hat er gesagt, ich merke schon, ich habe Kopfschmerzen, ich kann das gerade nicht. Der ist ein Sportlicher, der kommt aus Colorado, aus den Bergen. Der war das gewohnt, aber an dem Tag ging es nicht. Und da muss man auf seinen Körper hören und muss sagen, die Natur ist jetzt vielleicht ein bisschen stärker. Ich bin die letzten 500 Meter bin ich von diesem Berg hochgelaufen, wie als wäre ich 80, habe ich mich gefühlt. 10 Minuten laufen, 5 Minuten sitzen. 10 Minuten laufen, 5 Minuten sitzen. Und dann kämpfst du nicht nur mit der Höhe, dann kämpfst du mit deiner Atmung, dann kämpfst du mit der Kälte, die da auch passiert, wenn du frierst. Und da musst du wirklich auf dich hören und bei dir sein. Dann. Das ist ganz wichtig, weil die Natur die gibt dir dann nichts zurück. Die trifft dich und dann musst du vorbereitet sein.
Ja. Und so Dinge wie Sturm oder Starkregen, habt ihr damit auch zu kämpfen? Ja. Starke Winde. Was macht man? Da sucht man sich dann schnell was und findet man immer irgendwas, wo man doch irgendwie safe unterkommen kann?
Ja, also wir hatten man sagt, dass es eigentlich ein trockener Trail ist, der PCT, aber das ist auch wieder was. Ja. Jeder, der eigentlich normal denkt, hat ein Regencape dabei, weil es kann nie, sag niemals nie. Also ist doch verrückt in der Natur zu sagen, ich spare mir jetzt 200 Gramm Regenjacke oder irgendwas und dann sterbe ich halber, weil da jetzt ein Platzregen kommt. Und wie gesagt, zweiter Tag Eisregen und Platzregen gehabt. Wir hatten im VVR, weiß ich noch, ich kenne leider nur noch die englischen Worte, das war auch so ein Resort. Das hieß VVR. Und da ging es über so einen Fluss, über so einen Lake dann rüber oder so einen, über so einen Teich drüber, mit der Fähre und wieder zum Trail dahin. Und da war Sonnenschein, alles super und wir fahren darüber mit der Fähre, laufen los und es fängt so an zu tröpfeln. Und dann ist aus diesem Tröpfeln ist wirklich richtig starker Regen geworden. Dann haben wir Hagel bekommen und es gibt's auch, ist auch ein Video bei mir auf Instagram. Ich laufe in einem Fluss praktisch den Trail nach oben, weil dieser Fluss, das ist so extrem auf den Bergen, das bleibt da hängen, das schüttet alles auf einmal runter und dann kommen da Flüsse dir entgegen. Und wir haben dann oben, war alles, hat es ausgesehen, als hätte es geschneit, weil so viel Hagel war, dass alles voller Hagel war. Und ich habe mir den günstigen Regencape für mich und meinen Rucksack geholt und das war von Anfang an das beste System für mich. Also ich habe den jeden Tag benutzt, nicht, dass ich ihn immer als Regencape benutzt habe, sondern ich habe ihn auch um meine Beine gemütlicher abzulegen, habe ich den aufgemacht und so gemütlich unter meine Matte gelegt. Ich habe irgendwann nur noch auf einer sehr dünnen Matratze gelegen. Und dann habe ich mir das nochmal gepolstert. Also ich konnte es jeden Tag nutzen und hatte dann ein System, wo ich geschützt war und meine Klamotten und meine Sachen geschützt waren. Weil im Platzregen reinzukommen und dann eine Daunenjacke anzuhaben, die dann durchweicht und man dann ist man vorm Erfrieren, das ist kein Spaß. Und das einzige Rettungssystem, das ich habe, wenn ich schlau bin, habe ich auch Leute kennengelernt, die ohne GPS-System reinlaufen, ohne Notsystem. Also wir hatten ein Garmin, nennt sich das, Notsystem, da kann man SOS drücken. Da kommt dann jemand dran, aber der muss ja auch erstmal einen Helikopter Bescheid geben, dass da jemand reinfliegt. Das heißt, gerade Thema Kälte, Erfrieren, da muss man sich mit Notsituationen auseinandersetzen, die kommen können. Die sind jetzt bei mir nicht eingetreten, aber ich hatte ganze Nacht Sturm, im Regensturm, aufbauen Zelt, abbauen Zelt, Füße nass, schon bevor ich loslaufe, schon Zehen und Fingern am Zittern. Und dann muss man den ganzen Tag durchlaufen, weil du gar keine Chance hast, eine Pause zu machen. Wenn du eine Pause machst, dann musst du dein Zelt aufbauen und musst schlafen. Und dann gibt's halt halbes Frühstück nur noch im Laufen, das Müsli, weil du gar nicht sitzen bleiben kannst und zu kalt wirst. Und mittags wird eine richtige Pause gemacht, wo du dann ganz schnell dein warmes Essen machst, weil das natürlich ein großer Unterschied ist. Und dann wartest du natürlich auch wieder ein Fenster ab, wo vielleicht die Sonne dich anstrahlt oder du nicht gerade im Matsch und Schleim sitzt. Das ist natürlich mit dem Washington-Wetter zum Beispiel sehr, sehr gut, weil das ist halt auch sehr wechselhaft. Also da, oder in Oregon hat man auch einen Tag durchgehend Sturm und Thunder und am nächsten Tag sind wir am See aufgewacht und dann ist alles vorbeigezogen und es wurde wieder super warm und wir haben uns erstmal einen halben Tag nur aufgewärmt mit der Sonne, bevor wir dann einfach weitergelaufen sind, weil das zehrt natürlich die Natur. Das ist 6 Monate in der Natur. Klar habe ich immer nur 7 Tage Etappe und dann kann ich mir wieder eine Dusche und ein warmes Zimmer mir auch mal gönnen. Das geht auch. Aber es ist auch nur ein Tag. Und in dem Tag habe ich auch zu tun, dass ich rumrenne und mir wieder mein ganzes Equipment, Essen zusammensuche, weil ich am nächsten Tag auch wieder rauslaufen muss oder möchte.
Und vielleicht Klamotten waschen, wenn man schon mal die Chance hat.
Da ist so viel Arbeit zu tun, dass es auch kein Spaß und nur schlafen ist, wenn man jetzt draußen ist in der Stadt. Und es ist auch anstrengend. Also gerade dieser Unterschied zwischen Natur und dann komme ich in diese stressige Gesellschaft und in diesem Konsum rein und du willst eigentlich einfach nur schnell deine Sachen zusammen und willst wieder in die Ruhe und einfach erstmal entspannen. Das ist nicht einfach, das ist wirklich, das ist anstrengend und logistisch natürlich auch was, ein Hindernis.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, gerade diese Unterschiede zwischen 7 Tage eigentlich niemanden sehen, außer Leuten, die genauso ticken und dann kommt man wieder in so eine Welt rein, wo es McDonald's und Shopping Malls und jeden Grützkript, den man eigentlich vielleicht gar nicht braucht, so in der Form. Jetzt haben wir aber schon über 1 Stunde geplauscht und ich finde es auch unheimlich spannend, aber ich glaube, allzu lange sollten wir es nicht ausdehnen. Deswegen kannst du mir kurz und knapp ein paar Tipps geben, wenn jetzt jemand durch deine Erzählungen total Bock gekriegt hat, auch mal ein PCT zu machen oder einen Appalachian Trail, egal, sich vielleicht auch an das Abenteuer PCT ranzuwagen. Was würdest du sagen, was sind so 3 bis 5 knackige Sachen hier, wenn du damit liebäugelst, fang damit an, mach das und dann wird das.
Ja. Also ich habe damit angefangen, in YouTube gibt's ganz viele tolle Dokus über den ganzen Trail. Das einfach mal durchschauen, das sieht man die gewissen Bereiche von den verschiedenen Trails, dass man sich da einfach erkundigt. Da gibt's schon sehr, sehr viel, was Leute gemacht haben. Als zweites schaut dann natürlich dann auch auf meinen Instagram-Kanal, weil ich habe in den Highlights, nämlich bei Schingemann, ich habe ein Tagesupdate gemacht. Ich habe von meinen 179 Tagen, wo ich auf dem Trail bin, jeden Tag gesagt, wie es mir geht, was heute passiert und dann habe ich dazu Videos und Bilder gemacht. Also da kann man auch alles nachschauen. Dann kriegt man mal so ein Bild, wie sieht denn das da aus und was passiert denn da genau? Will ich das überhaupt? Weil das ist ja wirklich jetzt ein Commitment von mindestens 4 Monaten, das zu machen. Dann, der erste Schritt ist eigentlich dann, sich zu erkundigen, wann muss ich mich da anmelden, weil man eben die Permission braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt wäre Januar, gibt's glaube ich noch eine zweite Verlosung. Also wenn man jetzt schnell sein will und 2025 dann noch teilnehmen will, kann man bei der zweiten Verlosung, wo natürlich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen schwieriger ist, sich noch ein Konto einrichten. Und kann sich noch.
Du schickst mir den Link, ne? Denk dran, du schickst mir den Link. Ich stelle in die Shownotes.
Und wenn nicht, gebt da einfach ein, die Permission für die PCT, ne? Also für den Trail. Ja. Dann findet man das genauso. Das wäre der erste Punkt. Dann geht es natürlich darum, das alles hier abzuklären, was was mache ich jetzt, wie ist es jobmäßig, wie kann ich das machen? Und dann brauche ich ja auch ein Visum, das ist ganz, ganz wichtig. Visum habe ich dann erst beantragt, als ich wusste, dass ich da hingehe und die Permission habe. Also das ist der Punkt, der dann danach kommt, der wichtig wird. Erst Permission, ich weiß, dass ich da hingehe, dann habe ich mir mein Visum geholt und dann kann man alles weitere planen. Genau. Ich habe gespürt für mich, also ich glaube, der mentale Punkt, weil es einfach so eine lange Reise ist, die mentale Vorbereitung ist der größte Punkt. Gar nicht so verrückt machen, kann ich das körperlich oder kann ich das körperlich nicht. Ich habe, wie gesagt, unterschiedlichste Menschen dort getroffen, unterschiedlichsten Alters, die das alle geschafft haben. Ich habe auch unterschiedlichste Leute getroffen, die es nicht geschafft haben. Da kommt es nicht auf deine körperliche Fitness, da kommt es auf dein Mindset an und dass du das wirklich möchtest. Also wenn man sich sagt und man spürt es innerlich, wenn man einen Thru-Hike machen möchte. Ich sage jetzt nicht gerade, ich möchte jetzt den nächsten machen, den spüre ich nämlich gerade nicht, aber ich habe es beim PCT gespürt und es war ein unglaubliches Erlebnis, weil ich es wollte und ich habe nie daran gezweifelt, das nicht durchzuziehen und nicht zu machen. Gerade weil ich das eben auch mit Philipp zusammen gestartet bin, ich das im Team machen wollte und wir es im Team durchgezogen haben, war das für mich eine sehr, sehr große Kraft. Aber man kann auch allein dahin und kriegt trotzdem eine Family. Also das ist kein Problem, da jetzt auch Ängste, dass man sich da alleine fühlt. Man kann es alleine machen, wenn man es spürt, alleine zu machen, aber man findet da mehr als genug Leute. Das war nie ein Problem.
Ja. Gut. Jetzt hast du schon gesagt, also als Nächstes steht bei dir jetzt nicht der nächste Trail so vor deinem geistigen Auge, aber hast du ein nächstes, größeres Projekt, wo du sagst, ja, wäre vielleicht so eine Nummer wie PCT irgendwie nochmal ein anderer Weg oder eine andere Outdoor-Sportart, wo du dich so als Langzeitprojekt ranmachst?
Also es war jetzt mal mit Philipp auch Radfahren, ist ja auch ganz beliebt im Moment, irgendwo hinzufahren mit dem Fahrrad, das wäre natürlich auch was Schönes. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gleich wieder 6 Monate machen würde, aber vielleicht mal eine längere Radtour über ein paar Monate, vier Monate. Das war jetzt mal im Gespräch. Er ist selber gerade noch unterwegs in Mexiko, der kommt jetzt erst, wenn die Folge rum ist, müsste er bald ankommen, ich glaube zum 22. Dezember, kommt er von Mexiko an. Ich muss jetzt erstmal wieder hier schauen. Ich möchte jetzt mich hier wieder integrieren. Ich muss noch ganz viel nachbereiten in meinem Kopf, was auch ist. Ein großes Projekt. Ist ein großer Wunsch von mir in Würzburg, das Ganze mal vorzustellen, da eine Veranstaltung zu machen, um das einfach auch selber für mich ein bisschen nachzubearbeiten. Das ist jetzt so ein Projekt, was mich gepackt hat, hier das der Gesellschaft einfach mal näher zu bringen und dann eine schöne Doku zu machen und das Ganze in Würzburg vorzustellen. Das soll jetzt im neuen Jahr kommen. Gibt jetzt noch kein festes Datum, aber das ist mein großes Projekt, wo ich jetzt gerade daran arbeite.
Okay. Und wenn man bei dir eben in Insta reinguckt, sobald das Projekt startet, wirst du garantiert darüber informieren.
Auf jeden Fall. Ich mache gerade die Eisbad-Challenge. Ich gehe gerade jeden Tag ins Eiswasser. Das kann man gerade noch verfolgen. Also ich wohne ja in Würzburg am Main. und da gehe ich jetzt seit November, Start November, bin ich jetzt bei Tag 12. Also jetzt im Dezember vielleicht auch schon weiter, wenn ich es immer noch mache. Geh ich jeden Tag ins Eiswasser, habe da auch schon eine tolle Truppe zusammen. Also um mich herum passiert immer irgendwas, gerade wenn es mit dem Körper und mit der Natur zu tun hat. Da passiert immer was.
Ich sehe schon, an coolen Projekten mangelt es nicht und da hoffe ich mal, dass wenn der Philipp dann aus Mexiko zurückkommt, dass er dich vielleicht für eine nächste große Radtour oder so begeistert, weil vielleicht sprechen wir dann darüber nochmal. Würde mich jedenfalls sehr freuen.
Ich würde mich wieder melden.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, melde dich unbedingt. Vielen, vielen Dank für die ganz vielen Infos. Wie gesagt, in die Shownotes packe ich auf alle Fälle deinen Insta-Account rein und du schickst mir noch ein paar Links, die packe ich dann dazu. Und dann kann man da eigentlich wirklich selber auch mit dem Abenteuer PCT, vielleicht als Thru-Hiker, vielleicht auch auf Etappen einfach mal starten oder sich damit richtig schön auseinandersetzen. Vielen Dank, Dominik. Bis demnächst mal.
Ja, Dankeschön.
Und wenn euch, liebe Hörende, der Podcast gefallen hat und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, ob jetzt mit oder ohne Dominik, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor wie gehabt gedruckt am Kiosk. Holt sie euch auch gerne per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten und informiert euch über alles aus der Outdoor-Welt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.